Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
Dass der Herr uns da, dass der Herr uns heute Morgen besonders auch dient. Ich möchte einfach noch mal kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort. Ich danke dir, dass du dein Wort sendest und dass dein Wort bewirkt, wozu du es aussendest. Herr, danke, dass du uns heute Morgen ermutigst, dass du uns freisetzt, dass du neuen Glauben in uns schaffst, Herr, dass du neue Hoffnung freisetzt in jedem Einzelnen. Herr, und ich danke dir jetzt auch einfach für den Dirk, dass du ihm hier ganz viel Freude und Freiheit gibst, uns mit hineinzunehmen, was du ihm gesagt hast. In Jesu Namen. Amen.
Dankeschön. Wenn sich jemand gewundert hat, warum ich hier mittendrin auf der Bühne sitze und beim Lobpreis nicht mitsinge, ich musste die Reststimme noch aufbewahren für die Predigt. Aber ich habe einen Geist, habe ich mitgesungen, glaubt mir. Ich möchte euch gerne mit hineinnehmen, erstmal eine Geschichte. Ich habe tatsächlich als 10-Jähriger kam ich in einem Kriminalfall in der Zeitung vor. Und in diese Geschichte möchte ich mal kurz mit euch mit hineinnehmen. Und zwar in dem Ort, wo ich groß geworden bin, das ist so im süddeutschen Raum, so 30 Kilometer südlich von Freiburg. Da gab es eine große Firma, die ist irgendwann dahin gezogen, als wir schon da gelebt haben. Und die stellten Pyrotechnik her, Feuerwerkskörper und alles, was irgendwie so mit Pyro zu tun hat. Und dann haben die tatsächlich um das komplette Firmengebäude haben die eine 2,5 Meter hohe Mauer gebaut. So eine richtige Betonmauer. Ja. Die sah auch hässlich aus. So stelle ich mir das vor, als es damals zwischen Ost und West plötzlich eine Mauer gezogen wurde. Und natürlich sah das auch irgendwie so ein bisschen bedrohlich oder gefährlich aus. Ja. Was verbirgt sich hinter diesen Mauern? Ja. Was machen die da? Auf jeden Fall ich mit meinen 10 Jahren und mein Freund de Rocher mit 11 und de Oliver auch mit 10, wir drei, wir waren ja immer dem Geheimnis auf der Spur, so, ja, und sind dann durch so ein Maisfeld, ungefähr 50 Meter entfernt von diesem Firmengelände, von dieser Mauer, sind wir so durchgezogen. Und plötzlich sehen wir, wie ein Typ da an der Mauer rumschleicht und er sieht uns drei und er legt ein Gewehr auf uns an. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das mit uns gemacht hat. Ne? 3 junge Buben, plötzlich zielt da einer auf uns und wir natürlich runter ins Maisfeld, Kopf eingezogen, durchgerobbt und so weiter. Schock des Lebens. Auf jeden Fall, wir sind natürlich sofort heimlich irgendwie hinten rum durch Gebüsch und Heim und haben den Eltern sofort erzählt, was da passiert ist. Wir dachten natürlich auch, dass da Gefahr besteht für die Firma. Ja, wer weiß, was der alles vorhat. Und dann konnte man nämlich noch erkennen, als wir so ein bisschen weiter weg sind, dass der Typ eben nicht nur das Gewehr auf uns angelegt hat, sondern hat sich hoch auf die Mauer gezogen und ist über die Mauer drüber ins Firmengelände. Unsere Eltern haben sich die Geschichte angehört, also wirklich kein Witz, was ich euch erzähle, ne? Haben sich die Geschichte angehört und haben die Polizei alarmiert. Oh, genial für uns, oder? So mittendrin, 3 Detektive, ja, Justus Jonas, Peter Shaw, Bob Andrew, völlig live. Und Polizei kam. Die haben sich unsere Geschichte angehört, was passiert ist und sagen, okay, wir machen das folgendermaßen, wir fahren jetzt gemeinsam zum Firmengelände, die Polizei geht rein, wir sollen auf sicherem Abstand eben auch mit reinkommen, sollen gucken, ob wir den Mann irgendwie wieder erkennen. So, jetzt hatten wir gerade das Glück, dass auch Mittagspause war, so die Mitarbeiter von dieser Firma sind da auch frei rumgelaufen und in die Kantine und so weiter und so fort und irgendwann noch plötzlich, wir sehen den Typ, ja, da rennt er rum, sagen, ja, hier, das ist er. Polizei geht hin. Und wir natürlich schon gespannt, was alles passiert. Die Polizei geht hin, unterhält sich, fangen sie schon ein bisschen an zu schmunzeln, so ein Lächeln im Gesicht. Und dann kommen sie zurück. Wir waren natürlich auch ein bisschen irritiert, verwirrt. Was war das jetzt? Und dann kommt die Polizei mit diesem Typ zu uns, stellt ihn vor und sagt, das ist der Gartenarbeiter, der Landschaftsgärtner hier. Und was wir als Gewehr interpretiert haben, war nur sein Rechen. Okay, okay. Aber immerhin, ich habe es euch gesagt, wir kamen in die Zeitung. Ja? Wir sind also Badischen Zeitung hin, haben mit dem Redakteur gesprochen, haben unsere Geschichte erzählt und er fand die total gut. Und dann gab es eben den Artikel mit der Überschrift Der Mann auf der Mauer. So. Warum erzähle ich euch das? Zum einen, weil ich was zum Eisbrechen brauche und zum zweiten, weil die Dinge manchmal anders kommen, als wir sie sehen. So, das war für mich einfach die Bedeutung des Ganzen. Ja? Wo ich ein Rechen oder wo ich ein Gewehr sehe, sieht der Herr vielleicht nur ein Rechen. Wo ich nur ein Rechen sehe, sieht der Herr vielleicht ein Gewehr. Und heute geht es um. Heute geht es um Geheimnisse, um Kunstwerke, um Bilder und Gedichte, um ewige Gedanken, ums Leben am Kreuz, um Sünde, um den verdienten Lohn und um dich und um mich. Und da würde ich euch jetzt gerne mit hineinnehmen in den ersten Bibeltext, der steht in Matthäus 22, die Verse 17 bis 21. Ich lese uns mal vor. Nun sage uns, was du darüber denkst. Ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus sagt, zeig mir die Münze, mit der ihr Steuern bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar und Jesus fragte sie, wer ist auf dem Bild zu sehen und wer wird in der Inschrift genannt? Sie antworteten, der Kaiser. Da sagte Jesus zu ihnen, na dann gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Relativ einfach, ja. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Also diese Prägung der Münze, dass der Kaiser hier sein Bild in diese Münze eingeprägt hat und seinen Namen, seine Inschrift drauf gesetzt hat, ist eigentlich oder dient eigentlich zur Kennzeichnung der Herkunft. Jeder, der den Denar sieht, weiß gleich, okay, zu wem gehört es? Also der Kaiser hat alle seine Münzen, allen seinen Besitz geprägt mit seinem Bild. Und diese Münzen gehören ihm. Und das ist das, was Jesus hier auch ganz einfach sagt. Sie gehören ihm, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat ein Anrecht drauf. Und dann sagt Jesus aber noch einen halben Satz, den ich jetzt erstmal noch außen vor gelassen habe. Er sagt nämlich, und die zweite Konsequenz ist, gebt Gott, was Gott gehört. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Und wer trägt das Bild Gottes? Wer ist geprägt? Wo ist das Bild Gottes eingestanzt? Wo hat er seinen Namen draufgeschrieben? Das sind wir, der Mensch, du und ich. So, wir können sagen, auch Gott hat sein Bild in einem Objekt hinterlassen, auf dieser Erde. Gott hat geprägt und damit auch die Herkunft bestimmt. Der Mensch trägt das Bild Gottes in sich. Und jetzt kommt's, Gott hätte eigentlich, genauso wie der Kaiser, ein Anrecht drauf. Der Unterschied nur zwischen Kaiser und Gott ist, der Kaiser zwingt die Leute und Gott lässt den Menschen die freiwillige Entscheidung. Aber es ändert am Ende nichts an der Tatsache, dass wir alle eigentlich ursprünglichst ihm gehören. Und dass Gott sein Bild in jeden Menschen hineingelegt hat. Ob er das weiß oder ob er es nicht weiß. Und das ist ja ein Teil unserer Aufgabe auch als Gemeinden, den Menschen zu zeigen, hey, du trägst auch Gottes Bild und er sehnt sich nach dir. Ich möchte euch mal bitten, dass ihr euch zu eurem Nachbar umdreht und sagt, ich sehe Gottes Bild in dir. Jetzt. Ich sehe Gottes Bild in dir. Ihr dürft nachher noch mehr euch zusprechen. Ich möchte gleich zu Beginn dieser Predigt möchte ich zwei Thesen in den Raum stellen. Gleich vorneweg. Ich habe es gerade eben schon angedeutet. Eigentlich gehört jeder Mensch Gott. So. Und die zweite These, die ich reinstelle, ist, durch diesen Fakt hat Jesus eine ganz besondere Stellung bekommen. Und diese besondere Stellung und warum er diese besondere Stellung erhalten hat, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Wir schauen uns mal einen Text an oder einen einzelnen Vers aus Epheser 2, Vers 10. Und wisst ihr, ich liebe Paulus. Ich liebe ihn nicht so sehr wie Jesus, aber ich war nah dran. Ja, ich liebe Paulus. Und ich bin so bei der Vorbereitung von Predigt, bin ich so drüber gestolpert und dachte, Jesus hat gesagt, Mensch, ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könntet es im Moment gar nicht ertragen. Und ich glaube, dass Paulus einer derjenigen ist, der das ausgesprochen hat, was Jesus noch nicht aussprechen konnte. Paulus sagt von sich, er hat vom Himmel Offenbarung bekommen, er hat es nicht von Fleisch und Blut bekommen, was er hier predigt. Und wer was anderes predigt, wie das, was er sagt, der sei verflucht, egal wer es sei. Ich glaube, da liegt so viel Offenbarung drin, so viel Tiefe, das hätte von Jesus sein können. Deswegen habt auch Paulus lieb. Paulus polarisiert genauso wie Jesus. Und ich finde seine Texte genial. Gut, Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Ich habe mal ein bisschen verschiedene Übersetzungen durchgeguckt. Eine moderne Übersetzung sagt an der Stelle, in Jesus Christus sind wir Gottes Kunstwerk oder auch Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Und das Erste, was mir hier einfach direkt ins Gesicht springt, ist, Wir sind geschaffen in Jesus Christus. So hier heißt es nicht, dass Gott einfach irgendwann, wo Tohuwabohu über der Erde war, gesprochen hat und der Mensch war da, sondern Paulus übersetzt und sagt, wir sind geschaffen worden in Jesus Christus. Und dann sagt er, wir sind auch nicht nur, weil viele Bibelübersetzungen, ich finde es fast ein bisschen plump, könnt ihr euch in eurer Bibel gleich mal ergänzen, viele Bibelübersetzungen sagen, wir sind sein Werk, wir sind sein Gebilde oder wir sind seine Schöpfung, wir sind sein Gemachtes, ja. Aber das griechische Wort, deswegen habe ich auch in der modernen Übersetzung auch dieses Wort Kunstwerk oder Meisterstück verwendet, das griechische Wort, was hier an dieser Stelle für Werk oder Schöpfung verwendet wird, ist das griechische Wort Poiema. Poiema. Und es ist eigentlich das Wort, woraus sich bei uns Poesie oder auch Poetry ableitet. Es ist also was Künstlerisches. Es ist ein Gedicht, es ist ein Lied. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir singen manchmal so Lieder wie Bevor ich ein Wort sprach, sangst du Lieder über mich, ja, und so weiter. Oder auch bei Before my waters warmed, you have called me. Also da war etwas, bevor wir überhaupt irgendwie existent waren, hat Gott irgendwas Künstlerisches über uns ausgesprochen, ein Gedicht gesprochen über dich und über mich. Und das zeigt auch schon so ein bisschen das Wesen Gottes, dass er auch künstlerisch ist. Das sehen wir in der Natur, in der Schöpfung, das sehen wir in der Musik, das sehen wir in allem letztendlich. Und jetzt dreh dich mal zu deinem Nachbar um und sag mal zu ihm, du bist ein Kunstwerk durch Jesus. Wir sind ein Kunstwerk, ein Gemälde, ein Gedicht, ein Lied, such dir aus, was dir gefällt, durch Christus. Und wisst ihr, dieser geprägte Mensch, der das Bild Gottes in sich trägt, geht aus Christus hervor. Wir sind geschaffen, wir sind erdacht, auserdacht von Gott durch oder in Jesus Christus. Wir sind nicht unabhängig von ihm gemacht. Und dieser Gedanke, dass wir durch Christus eine Schöpfung sind für ihn, dieser Gedanke geht schon sehr, sehr, sehr weit zurück. Sehr weit zurück. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn wir sagen, lass uns mal über den Anfang der Menschheit, der Schöpfung sprechen, dass doch 99,9% aller Prediger zu 1. Mose 1 gehen. Ja, am Anfang war das Wüste und leer und dann kam das Licht und dann schied er das und jenes und überhaupt. Aber ich möchte euch jetzt für mich in die zwei schönsten und gewaltigsten Verse der ganzen Bibel. Ich meine, Römer 8 ist ein geniales Kapitel, gibt es nichts zu sagen. Aber für mich persönlich sind das die zwei schönsten Verse, die es in der Bibel gibt. Und der erste Vers lesen wir in Johannes 17, Vers 24. Hier heißt es, Vater, es ist das hohepriesterliche Gebet, was Jesus betet, ja, bevor er gekreuzigt wird. Er sagt, Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Denn sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Und ich finde diese Verbindung, die Jesus hier herstellt, die finde ich genial, die finde ich unwahrscheinlich. Weil er sagt nämlich, der Vater hat mir etwas gegeben, da gehört etwas mir und die, die mir gehören, sollen sehen, wie gut, wie schön, wie fantastisch ich bin, wie herrlich ich bin. Und warum ist es so? Weil du mich, Vater, geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Ich habe mich wirklich so lange gefragt, warum fügt Jesus diesen einen Satz noch dazu? Weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Und ich habe für mich persönlich eine Antwort gefunden. Ihr könnt euch selber darüber Gedanken machen, prüfen, ob das sein kann. Aber wisst ihr, der Vater liebt den Sohn von Ewigkeit her. Und der Sohn liebt den Vater von Ewigkeit her. Und diese Liebe zwischen diesen beiden war die Motivation und die Triebfeder für die Gemeinde. Für seine Braut, die ohne Flecken und Runzeln sein soll. Der Vater schenkt dem Sohn ein liebendes Gegenüber, weil Liebe möchte sich immer verschenken. Liebe möchte sich immer ausgießen. Und Jesus sagt, ich will, dass sie bei mir sind. Da kommt eine Sehnsucht zum Ausdruck, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Und dann gibt es einen zweiten Vers, der in dieselbe Richtung geht, in Epheser 1, Vers 4. Oh, das ist mein Lieblingsvers, absolute Lieblingsvers. Und er hat uns als sein Eigentum auserwählt in sich selbst, noch vor Grundlegung der Welt. Noch vor Grundlegung der Welt. So, das bedeutet, es ist also nicht nur die Sehnsucht und der Entschluss, dass Jesus ein Gegenüber bekommt. Einen, den er lieben kann und einen, die ihn liebt. sondern dieser Beschluss wurde vor Grundlegung der Welt gefasst. Und jetzt wird es noch verrückter, er selbst hat sich, wie soll ich sagen, er hat gesagt, ich gebe mich für diesen Gedanken hin. Ich leiste etwas, dass dieses in Existenz kommt. Wisst ihr, bevor irgendetwas in Existenz gesprochen wurde, bevor Gott gesprochen hat, es werde Licht und es werde Erde und es werden Tiere und Bäume, hat Jesus uns schon bei unserem Namen gerufen und gesagt, ich will, dass du mein bist. Ihr kennt diesen Vers, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, Gott hat dich bei deinem Namen gerufen, noch bevor die Welt existierte. Halleluja. Ich finde diese Gedanken krass. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen mit reinziehen in diese Offenbarung, die Paulus da hat. Aber ich finde diese Gedanken wirklich krass. Und somit muss ich feststellen, dass die Schöpfung nicht erst bei 1. Mose beginnt, sondern an dem Zeitpunkt, obwohl Gott ja zeitlos ist, was ein verrückter Gedanke, aber in dem Moment, wo sie entschieden haben, da gibt es jemanden, den wir auserwählen, in dir, in ihm. Und wisst ihr auch hier, dieses Wort auserwählt in ihm bezeugt ja am Ende, dass es keine Einheit mit Jesus Christus gibt, außerhalb von ihm selbst, unabhängig von ihm selbst. Die Worte auserwählt in ihm bezeugen eigentlich, dass außerhalb von Jesus Christus überhaupt keine Beziehung zwischen Mensch und Gott möglich ist. Ursprünglichst gedacht. Und wisst ihr, dann denke ich weiter und denke, selbst Adam und Eva, noch vorm Sündenfall, in ihrer ganzen Perfektion, waren nicht so verbunden mit Gott, wie der Vater und der Sohn noch vor Grundlegung der Welt sich das erdacht hatten. Weil sie nämlich entschieden hatten, durch mich selbst, sagt Jesus. Und das führt mich auch zu einem Punkt, wo ich sage, und Gott war dann auch überhaupt nicht geschockt oder überrascht oder sonst irgendwas, was da im Garten Eden passiert ist. Manchmal hört man es so, boah, Gott schafft da so einen perfekten Raum, ein Wonneland, sagt man, ne, Garten Eden, das Wonneland, alles ist so perfekt und harmonisch. Und dann verbocken die es total und Gott sagt, oh Mann, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir es so gut geplant und sie haben alles über den Haufen geschmissen. Nein, Gott sagt, jetzt kommt unser Plan ins Spiel. Jetzt kommt das zutage, was wir vor Grundlegung der Welt schon beschlossen haben, in Christus selbst. Und es kostet nicht weniger als sein eigenes Leben. Wisst ihr, Jesus entschied sich quasi vor der Erschaffung der Welt dazu, die gefallene Schöpfung zu erlösen. Und er wusste, es gibt für diese Erlösung nur einen einzigen Weg. Und das ist das perfekte Leben in einem menschlichen Gewand, in einem menschlichen Körper und ein unglaublicher Schmerz am Tod. Im Philipperbrief schreibt Paulus im Kapitel 2, die Verse 6 bis 8, schreibt er, Jesus, der von Ewigkeit her in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst in Knechtsgestalt, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden wurde, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde, ja sogar bis zum Tod am Tod, zum Tod am Kreuz. Und das sind Gedanken, wenn ich da tiefer reingehe, das flasht mich total. Ich habe dann versucht, mir so ein Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn so vorzustellen und es klang für mich dann so, oh Papa, ich würde sterben, um all diese Menschen mein eigen nennen zu dürfen. Und darauf antwortet der Vater, okay, aber dann würde ich dich wieder auferwecken. Okay, mein Sohn. Versteht ihr, was hier passiert? Jesus hat eine Sehnsucht nach dir und nach mir. Aber er schafft die ultimative Lösung, damit diese Sehnsucht überhaupt gestillt werden kann. Eine Beziehung, damit Einheit, Gemeinschaft mit ihm überhaupt möglich ist. Und wie tief, bitteschön, kann Liebe sein? Jesus sagt es selber, als dass jemand sein Leben gibt für das Leben eines anderen. Und noch verrückter wird es, wenn wir darüber nachdenken, was Paulus in Römer 5, glaube ich, sagt, dass er sogar gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir gar nichts von ihm wollten. Ein absoluter Blankoscheck, er gibt sich einfach hin und sagt, ich Sehnsucht ist, dass jeder mich erkennt und in die Beziehung zu mir kommt. Wisst ihr, was Jesus das gekostet hat? Der Wert, der darin verborgen ist, die Menschheit zu erlösen mit sich selbst, das lässt sich eigentlich kaum in Worte fassen. Und wisst ihr, an Ostern feiern wir ja die Kreuzigung und die Auferstehung. Aber eigentlich ist die Kreuzigung nur der maximale schmerzhafte Höhepunkt von dem, was Jesus tatsächlich bezahlt hat. Ich möchte mal ein paar Punkte nennen. Jesus verließ seine Göttlichkeit und seine Herrlichkeit im Himmel. Der Ort, nachdem sich die meisten Christen so sehr sehnen, wenn sie eine Beziehung mit Gott haben, muss sagen, das ist mein Ziel. Jesus ließ diesen Ort freiwillig hinter sich. Er wurde Mensch mit aller Zerbrechlichkeit des Menschseins, des Lebens. Er musste sich sogar durch einen Geburtskanal zwängen. Er wurde nicht einfach puff, irgendwo abgelegt, sondern er musste wie wir durch so ein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber schick ist es wahrscheinlich nicht. Er lernte als Kind Gehorsam und er wuchs an Weisheit und Kraft. Ist heute noch ein Teenie da? Nein, er musste sogar in die Schule. Jesus musste in die Schule, er musste lernen. Jesus durchlebte Pubertät. Er hat zwar nicht gesündigt, aber er hatte trotzdem irgendwie pubertärisches Verhalten, ja. So eine Geschichte kennen wir ja, wo der Eltern wegläuft und die Eltern sagen, wie kannst du nur? Und er sagt, aber ich muss da sein, wo mein Papa ist. Und dann muss man sich vorstellen, er war der Einzige, der komplett Einzige seiner Art auf dieser Erde. Er konnte sich im Prinzip keinem Menschen anvertrauen. Er hatte niemanden, wo er sich mal irgendwie anlehnen konnte. Niemand, der ihn stärkt. Außer seinen himmlischen Vater, von dem er natürlich wusste, dass er mit ihm permanent verbunden war. Aber er sagt an einer Stelle im Johannesevangelium, er konnte sich den Menschen nicht anvertrauen, weil er sie kannte, weil er ihr Herz kannte. So kannst du dir das vorstellen, du bist der Einzige deiner Art für 33,5 Jahre lang. Ich finde es schon krass. Niemand konnte ihn wirklich verstehen oder gar ihm helfen. Er kam, um Menschen zu retten und wurde zu Unrecht gehasst. Er wurde verspottet, verleumdet und ausgelacht. Selbst seine Familie hielt ihn für komplett verrückt. Er wurde verraten, verlassen und für vom Teufel besessen erklärt. Und trotzdem hielt er dem allem stand, weil er wusste, warum. Wozu? Dieser ewige Gedanke, der ließ ihn nicht mehr los. Er wurde gequält, gefoltert und schlussendlich gekreuzigt. Er ertrug alles, um dann unter dem schlimmsten Umstand überhaupt, du hängst am Kreuz, du kriegst keine Luft mehr, zu schreien, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die, die mich jetzt gerade ans Kreuz schlagen, ich möchte, dass sie irgendwann da sind, wo ich bin. Denn auch für diese sterbe ich hier gerade am Kreuz. Kann man sich diesen Gedanken vorstellen, was das bedeutet? Wie viel Liebe da drin steckt in diesem Moment? Er kam, um den vollen Preis zu bezahlen, als wir noch Sünder waren. Und wie viel größer könnte Liebe sein, als dass sich ein Gott selbst in der Person von Jesus Christus von Menschen töten lässt, um genau diese Menschen zu retten und den Preis für jeden von uns hier zu bezahlen. Und ich möchte euch gerne jetzt ein Video zeigen. Es ist eine Illustration von Joseph Prince. Er hatte mal eine Vision, wie Christus am Kreuz gestorben ist. Und ich fand dieses Video so bewegend und ich möchte das mit euch mal angucken.
My God, my God, why have you forsaken me? Father, to your hands, I commit my spirit.
Wie viel Wert misst Gott in diesem Akt, den wir gesehen haben, der Menschheit zu? Ich habe gelesen, anhand von Schmerzensgeldurteilen in Österreich und Deutschland wurde ein durchschnittlicher Wert eines Menschen errechnet, der so zwischen 600.000 und 5 Millionen Euro liegt. Ist das nicht ein Witz im Vergleich zu dem, was wir hier gesehen haben, was Jesus getragen hat? Jetzt möchte ich, dass du dich mal zu deinem Nachbar umdrehst und sagst, du bist so unendlich wertvoll. Du bist so unendlich wertvoll. Welcher König auf dieser Welt hat jemals freiwillig seine Krone hergegeben? Welcher König hat jemals freiwillig seinen eigenen Thron verlassen? Welcher irdische König hat sich jemals freiwillig foltern und kreuzigen lassen? Wer gab sein Leben aus Liebe hin, wenn nicht nur Jesus allein? Wisst ihr, und was ich so schade finde, ist, in so vielen theologischen Auseinandersetzungen, in so vielen Predigten hört man, dass Gott nach dem Sündenfall einen Erlösungsplan brauchte, um die Sünde zu besiegen. Und so viele Christen glauben auch heute noch, dass das höchste Ziel eines Christen ist, sein ganzes Leben gegen die Sünde anzukämpfen und sie zu besiegen, um irgendwann Jesus ähnlich zu sein, um irgendwann Gott zu gefallen oder heilig genug zu sein, um in seine Gegenwart zu kommen. Dann gibt es so Lieder wie Mutig komme ich vor deinen Thron, weil ich nicht ganz sicher bin. Aber wisst ihr, und ich haue jetzt mal eine ganz steile These raus, Sünde im Sinne von menschlichem Fehlverhalten oder von Versagen ist für Gott kein Problem. Denn mit dem Entschluss, die Menschheit zu erschaffen, kam auch der Entschluss, die Sünde zu besiegen. Diese zwei Dinge mussten zusammenkommen. Gott wusste von Anfang an, bevor die Welt geschaffen war, dass der Mensch nie in der Lage gewesen wäre, eins zu sein mit ihm selbst. Es brauchte den Erlösungsplan. Das war der Deal zwischen Vater und Sohn. Das war der Bund, den sie miteinander geschlossen haben. Wir wollen Einheit mit Menschen, aber wir bezahlen den vollen Preis. Und so würde ich sagen, Sünde ist kein Problem für Gott, denn das Kreuz ist die Lösung. Und auch Krankheit ist nicht ein Problem für Gott, denn das Kreuz ist die Lösung. Und auch Flüche sind kein Problem für Gott, weil auch da ist das Kreuz die Lösung. Verdammnis, Selbstverdammnis ist kein Problem für Gott, weil auch da ist das Kreuz die Lösung. Süchte, Gebundenheiten sind eigentlich alles keine Probleme für Gott, denn das Kreuz ist die Lösung dafür. Aber ich sage euch eines, es gibt eine einzige Sache auf dieser Welt, wogegen Gott am Kreuz nichts tun konnte, wofür er sein Leben nicht geben konnte. Und Jesus spricht es auch an. Und das ist die Sünde von Unglauben, wenn wir nicht glauben können. Jesus kam in seine Heimatstadt und sie sagen, das ist doch nur der Sohn vom Zimmermann, was kann der schon? Sie haben nicht gesehen, dass er der König war, der seine Herrlichkeit verlassen hat, auf die Erde kam. Er sagt, ich konnte bei meinen Leuten, wo ich herkam, nichts tun wegen ihres Unglaubens. Ich hätte sie so gern berührt, ich hätte sie so gern geheilt, ich hätte sie so gern befreit. Ich hätte so gern ein Gegenüber gehabt, auch in meiner Vaterstadt. Aber ich konnte nichts tun wegen ihrem Unglauben. An diesem Punkt sind Gott die Hände gebunden. Und deswegen, als es darum ging, was ist Sünde, sagte Jesus nicht, es sind deine Schwächemomente, nicht dein Versagen. Und versteht mich bitte jetzt nicht falsch. Ich will keine Sünde, die Jesus ans Kreuz geschlagen hat, irgendwie legitimieren, gut sprechen oder sonst irgendwas. Sünde bleibt Sünde. Aber wenn wir keinen Glauben haben in das, was Jesus hier am Kreuz getan hat, was hilft dann noch? Wenn kein Glaube da ist, wie könnte all das besiegt werden, was sie von Anfang an entschieden haben zu besiegen? Und deswegen glaube ich, sollten wir als Christen unser Leben lang durch dafür kämpfen, nicht gegen das Fehlverhalten, sondern das glauben zu können, was wir glauben sollen. Und Jesus sagt an einer Stelle, ich will, dass ihr Glauben habt wie Gott, dass ihr so glaubt, wie Gott glaubt. Und dann glaubt ihr nämlich, dass Sünde am Kreuz hängt und dann werden wir plötzlich gar nicht mehr so schlimm sein. Und dann werden wir plötzlich sehen, dass wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm auferstanden sind und Krankheit kann sich plötzlich gar nicht mehr halten. Dann werden wir plötzlich sehen, dass wo ich mit ihm am Kreuz hing, dass Flüche und Gebundenheiten überhaupt gar nicht mehr das Problem sind. Wisst ihr, es steht und fällt alles mit Glauben. Alles. Und ich habe vorher gesagt, bei diesem ganzen Plan war es auch die Liebe vom Vater zum Sohn, die dem Sohn oder die den Sohn in eine Sonderstellung gebracht hat. Lasst uns nochmal Epheser 1, die Verse 4 bis 6 lesen. Wie er uns erwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Da hat er richtig Freude dran. Und jetzt kommt es zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und wisst ihr, der Titel meiner Predigt, ihr habt es wahrscheinlich hier oben an den Folien schon gesehen, der Titel hieß, Jesus bekommt, was er verdient. Jesus bekommt, was er verdient. Denn Jesus wurde in diesem ganzen Akt, den ich euch beschrieben habe, wurde er erhöht und ihm wurde ein Name gegeben, der über alle Namen ist. Ich bin gerade dabei, eine Bibliothek anzulegen über das, wie Paulus über Jesus schwärmt. Paulus ist außer sich, wenn es um Jesus geht. Ihr müsst es mal genau studieren. Er schwärmt. Wisst ihr, manchmal werden den Charismatischen, werden ja so Vorhaltungen gemacht, ihr seid ja Schwärmer, ihr seid ja so emotional und so weiter. Herr, lest doch mal den Paulus mit offenen Augen. Er schwärmt von Christus, von dem vollbrachten Werk. Er sagt, die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Länge. Eine Liebe zu erkennen, die eigentlich überhaupt nicht zu erkennen ist. Unlimitless. Ich möchte auch so schwärmen wie er. Ich möchte begeistert sein von Jesus. Und Paulus wollte immer eine Sache ganz, ganz klarstellen. Und das aufgrund von Offenbarung. Es geht in allem um Jesus. In allem. Darum hat Gott ihn hoch erhoben, hat ihm den Namen gegeben, der überall Namen ist, damit vor ihm, vor Jesus, sich jedes Knie beugt. Und jede Zunge bekennt, dass Jesus der Herr ist. Er sitzt über jedem Fürstentum, jeder Gewalt, jeder Kraft und jeder Herrschaft und jeder noch so bedeutungsvolle Name auf dieser Welt. Jesus ist ihm in allem überlegen. Jesus hat alles unter seine Füße unterworfen und Jesus trägt alles durch sein starkes Wort. Jesus erfüllt jeden Raum dieses Universums. Als Jesus nach dem Kreuz runterging ins Totenreich, hat er den letzten Winkel dieses Universums mit seiner Präsenz, mit seiner Gegenwart erfüllt. Deswegen können wir im Psalm auch lesen, nehme ich Flügel der Morgenröte, Ich könnte flöhen. Fliehen, wohin ich wollte. Ich könnte nicht vor ihm weglaufen. Renne ich dahin, fupp, steht er wieder vor mir. Renne ich dahin, fupp, steht er wieder vor mir. Jesus ist all around, überall. Und Jesus ist es Lob und es Dank und Ehre und Herrlichkeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Da kommt noch, das Beste kommt noch. Und wisst ihr, Graf Nikolaus von Zinzendorf, der Gründer der Herrenhuter Bewegung, manche von euch haben das Buch jeden Morgen beim Frühstück liegen, nennt sich Losung, ja, weil die Herrenhuter, die beten nämlich und lassen sich vom Herrn fürs ganze Jahr Bibelverse zeigen, die uns ins Leben sprechen können. Und er sagt, und dieser Satz ist auch, merkt euch den, dieser Satz ist genial, er sagt, möge das Lamm den Lohn seiner Leiden empfangen. Und was ist der Lohn seiner Leiden? Was hat sich Jesus verdient? Und ich habe meine liebe Freundin Pi Hanschel gefragt vor einer Woche, ob sie mir über diesen Gedanken, möge das Lamm den Lohn seiner Leiden empfangen, ob sie mir darüber ein Poetry Slam schreiben könnte oder ein Gedicht. Und zwei Tage später hat sie mir eine Nachricht geschickt. Ich habe da was für dich. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, noch ein paar Töne drüber oder drunter zu setzen. Ich bin heute Morgen leider ein bisschen angeschlagen, aber ich hoffe, dass diese Worte, die ihr jetzt gleich hört, dass sie euch trotzdem berühren. Dass ihr euch jetzt... Diesen Applaus gebe ich sehr gerne Jesus. Er hat es verdient. Ich habe euch gesagt, Jesus bekommt, was er verdient. Wir sind die geprägte Münze. Wir sind diejenigen, die sein Bild in uns tragen. Und wir sind diejenigen, die die Herrlichkeit, die er uns gegeben hat, in uns tragen. Und jetzt rede ich nochmal zu deinem Nachbarn und sage, Jesus hat dich erkauft und er hat dich verdient. Yes. Und wisst ihr. Wisst ihr, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist keine Theorie, das ist keine Theologie, das ist auch keine Philosophie, auch wenn es manchmal tief klingt und es unseren Verstand schier übersteigt. Das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist das Leben, von dem Jesus spricht. Ja? Und Jesus sagt an einer Stelle, wer sein eigenes Leben festhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein eigenes Leben verliert um seinetwillen, nicht für irgendjemanden, sondern um seinetwillen, der wird das Leben gewinnen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, sich das immer und immer wieder bewusst zu machen, dass unser Leben gehört nicht mehr uns. In dem Moment, wo wir angefangen haben, an Jesus zu glauben, wie auch immer sich das dann manifestiert hat, ob du ein Gebet nachgesprochen hast, ob du in dir drin was gefühlt hast oder nicht. In dem Moment, wo du gesagt hast, Jesus, ich glaube an dich, hast du einen Herrschaftswechsel in deinem Leben vollzogen und dein Leben gehört nicht mehr dir. Du kannst es lesen bei Paulus an allen Ecken und Enden. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer Selbst seid, sagt Paulus, dass ihr nicht mehr euer Selbst seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit diesem. Ich hatte heute Morgen noch einen Eindruck. Zwei Dinge. Wenn du heute neu oder zum ersten Mal hier bist und du merkst, dass du eigentlich gar keine Beziehung zu Jesus hast, aber du hättest sie gern, weil Jesus sie auch gerne mit dir hätte, dann möchte ich dich bitten, dass du nach vorne kommst und dass man mit dir betet, dass du heute dein Leben ihm geben kannst, dass dein Leben ihm gehört. Und das Zweite, ich hatte heute Morgen einen Eindruck, als ich mich parfümiert habe heute Morgen, da ist mir aufgefallen, dass ich mein Parfüm schon seit einiger Zeit gar nicht mehr so deutlich riechen kann. Ich mag dieses Parfüm total gern. Ich liebe es. Aber ich habe eigentlich am allerwenigsten davon, weil ich habe mich so sehr an diesen Duft gewöhnt, dass meine Nase es nicht mehr so registriert. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass vielleicht auch der ein oder andere da ist, der sagt, ich bin schon so viele Jahre mit Jesus unterwegs. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, da ist gar nichts mehr. Ich rieche überhaupt nichts mehr von diesem Geruch Jesu in mir. Ich nehme gar nichts mehr wahr, ich spüre nichts mehr. Und ich habe so den Eindruck, dass Jesus heute Morgen zu dir sagt, auch wenn du den Geruch Christi in dir nicht mehr so intensiv spürst, heißt es nicht, dass die Welt um dich herum nicht riecht, wen du trägst. Und ich will dich einfach ermutigen, auch das einfach im Glauben wieder zu nehmen. Wenn du mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, lebt er in dir, ob du es riechen kannst oder nicht. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir das im Glauben festhalten, dass die Welt sehr wohl riechen wird, wem wir gehören. Ja, deswegen, wenn jemand noch Gebet braucht, natürlich auch, wenn ihr noch Heilung braucht oder sonst irgendetwas, das Gebetsteam wird jetzt gleich hier vorne stehen, ihr könnt nach vorne kommen. Und dann lasst uns diesen Gottesdienst. Claudi, übernimm du.
Wow. Danke, Dirk, dass du uns da so mit hineingenommen hast. Und was.
Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de.